SRF 2 Kultur.
Das ist Reflexe, am Mikrofon Hans-Ulrich Probst, und hier geht es heute zu einem Buch mit realem Hintergrund und spannend wie ein Krimi. Verfasst hat es Dirk Kurpiweit, heute unser Gast. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Dirk Kurpiweit ist bekannt als leidenschaftlicher und vielfach ausgezeichneter Reporter des Spiegels und als gewiefter Romancier. Zweier ohne, Nachbeben oder Die Kriegsbraut heißen einige seiner Romantitel. Auf dem Umschlag Ihres neuen Romans, Dirk Kurpiweit, steht der Titel gleich fünfmal in leuchtend roten Lettern auf schwarzem Hintergrund. Angst. Das Thema ist also gegeben. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern den Plot kurz umreißen?
Ja, die Geschichte beginnt damit, dass ein alter Mann, nahezu 80-jähriger Mann im Gefängnis sitzt, und es wird gar kein Geheimnis daraus gemacht, warum er dort sitzt. Er hat einen Mann erschossen. Es geht da um ein Haus in Berlin. Dort wohnt der Sohn dieses älteren Mannes, und er wurde belästigt, seine Familie belästigt, und mehr als das, er wurde schwer nachgestellt von einem Stalker, der ihm im Souterrain dieses Hauses lebte. Und die Familie war irgendwann so verzweifelt, auch weil sie allein gelassen wurde vom Staat, von der Polizei, von der Justiz, dass sie gesagt hat, wir müssen uns selbst helfen. Und am Ende hat es der Vater, eben der Großvater der Kinder, auf sich genommen, diesen Mieter zu erschießen. Daraus wird kein Geheimnis gemacht, es soll kein klassischer Krimi sein mit der Frage, wer war es gewesen, sondern der Krimi soll erzählen, warum ist es eigentlich zu dieser doch sehr ungewöhnlichen Bluttat gekommen. Ein nahezu 80-Jähriger, der unbescholten ist, erschießt einen Mann.
Man kann dazu ergänzen, er ist ein Waffennarr, also geübt. Insofern kommt es da nicht ganz überraschend. Aber eben, es geht nicht um das Wer und Was, das ist alles klar. Es geht um den Verlauf, was bedeutet er für die Betroffenen und vor allem, was bedeutet er für die Gesellschaft. Es beginnt ja ganz idyllisch. Dieser Familienvater ist Architekt, hat sich da eine sehr schöne Wohnung in Berlin-Lichterfelde angelacht und gemietet und wird dann von diesem unter ihm wohnenden Mann, Herr Tiberius, wie er immer nur genannt wird, in ein merkwürdiges Verhältnis gezogen. Ja, wer ist dieser Herr Tiberius? Er ist eben offensichtlich einer von unten.
Ja, Lichterfelde West hier in Berlin ist ja ein sehr wohlhabendes, sehr schönes Viertel mit herrlichen Häusern aus der Gründerzeit. Und früher hat dort immer eine Familie gelebt, meistens eine reiche Kaufmannsfamilie. Und nach dem Krieg wurden diese Häuser geteilt in verschiedene Wohnungen, die jetzt auch noch sehr schön sind, die relativ teuer sind. Es gehört ein Garten dazu. Und es gibt natürlich das Souterrain, wo früher dann vielleicht die Dienstboten gewohnt haben. Und dieses Souterrain ist natürlich düster und das wird dann in der Regel relativ billig vermietet, sodass sich in dem Viertel auch die gesellschaftlichen Schichten mischen. Und in diesem Haus ist es eben so, dass der Herr Tiberius ist ein Hartz-IV-Empfänger, er hat keine Arbeit, er ist auch sehr einsam. Und dann sieht er, da oben zieht eine Familie ein, wie er denkt, eine gute Familie, eine schöne Frau, zwei nette Kinder, auch ein netter Mann. Und er möchte Teil dieser Familie sein. Und er nähert sich der Familie, er ist sehr nett, er backt Kekse, er macht Pizza. Und diese Nettigkeit verwandelt sich aber allmählich in Zudringlichkeit. Und er wird unverschämt. Irgendwann versucht er auch, in die Wohnung einzudringen. Und er stellt dieser Familie, vor allem der Frau, dann nach. Und er entwickelt sich immer mehr zu einem klassischen Stalker.
Was für die Familie natürlich zum Albtraum wird, diese Eskalation. Also er schreibt Briefe, die er aufs Fensterbrett legt. Er legt eine Leiter an, und um ins Schlafzimmer zu gucken. Und das eskaliert dann bis zu Missbrauchsvorwürfen gegenüber den Eltern. Die würden ihre eigenen Kinder missbrauchen. Er zeigt sie an, also es ist wirklich nicht mehr harmlos. Nun, Dirk Kurpiweit, in vergleichsweise seltener Transparenz haben Sie noch praktisch vor Erscheinen des Buches offengelegt, dass das nicht einer irren Fantasie entsprungen ist oder einer Autofantasie, sondern dass dahinter eine weit zurückliegende, aber eine eigene Geschichte steht. Wie war das genau? Was davon ist erlebt?
Ja, das Prinzip dieser Geschichte, also die grundsätzlichen Fakten, die stimmen. Das haben wir so erlebt. Vor 10 Jahren haben wir im Südwesten Berlins gewohnt, in einer ähnlichen Konstellation. Und unser Herr Tiberius hat sich uns auf die gleiche Art und Weise genähert. Eben Nettigkeit, der dann immer mehr zum Terror wurde. Und dann hat er uns auch diese Vorwürfe gemacht, er müsse uns beobachten, er müsse uns nachstellen, weil er den Verdacht habe, wir würden unsere Kinder, die damals 3 und 6 waren, eben sexuell missbrauchen. Hat uns deshalb angezeigt, hat uns bei den Medien auch angeschwärzt. Und da wurden das natürlich wirklich dunkle, dunkle Zeiten für uns. Also wir sind da, ja, auch wie Randolph Tiefenthaler in dem Roman durch die Hölle gegangen.
Ja, das wichtigste Thema neben der Angst ist ja die Ohnmacht, also die schiere Unmöglichkeit, auf ein solche ungerechtfertigte Vorwürfe angemessen zu antworten, die ja dann auch zuerst die Gewaltfantasien und schließlich, nun nicht in Ihrem Fall, aber im Roman, zum Faustrecht und zur Tötung dieses Herrn Tiberius führt. Dirk Courbiouweit, heute Gast in Reflexe mit seinem Roman Angst. Ich würde vorschlagen, wir hören uns eine Passage aus dem Roman mal an, um zu sehen, dass das wie immer sehr griffig, sehr, sehr flüssig geschrieben ist und einen sofort hineinzieht in die Figur auch des Randolph Tiefenthaler, dass man da also als Lesender mitgeht mit seinen Überlegungen. Ja, wie würde ich mich verhalten in einer entsprechenden Situation? Er geht da zum Wohnungsbesitzer, also diese Souterrain-Wohnung gehört einem Eigner einer Textilreinigung, der das dem Sozialhilfeempfänger Tiberius vermietet, und der Erzähler, eben Randolph Tiefenthaler, der Architekt, möchte diesen Herr Walter davon überzeugen, dass er Tiberius künden soll, weil das einfach unzumutbar geworden ist. Bitte lesen Sie uns aus Angst, der Courbiouweit.
Herr Tiberius, sagte ich, belästige meine Frau in schwerwiegender Weise. Ob er, Herr Walter, ihm nicht kündigen könne, es sei für uns unerträglich, weiterhin mit Herrn Tiberius unter einem Dach zu leben. Ich sei bereit, einen neuen Mieter für das Souterrain zu suchen und würde alle Kosten übernehmen, die durch den Wechsel entstünden. Ich musste laut sprechen, um gegen das Rumpeln und Zischen der Maschinen anzukommen. »Was macht er denn, der Dieter?« fragte Herr Walter. »Er schreibt meiner Frau obszöne Briefe«, sagte ich. Am Gesicht von Herrn Walter sah ich, dass ihn das nicht beeindruckte. »Liebesbriefe?« fragte er. »Nein, obszöne Briefe«, sagte ich. »Sex, widerlicher Sex.« Er nickte wissend, sagte dann, »ich habe noch nie Ärger mit dem Dieter gehabt.« Dass er den Vornamen benutzte, beunruhigte mich. »Herr Tiberius«, sagte ich, »behauptet, dass wir unsere Kinder sexuell missbrauchen.« »Dass Sie Ihre Kinder sexuell missbrauchen«, sagte Herr Walter in einem halb fragenden Ton. »Wir missbrauchen unsere Kinder nicht«, sagte ich, und mir war sofort klar, dass dies ein unmöglicher Satz ist. Es ist ein Satz, der einen zutiefst schuldig dastehen lässt, weil er etwas so Selbstverständliches ausdrückt, dass man ihn nicht sagt. Wer ihn trotzdem sagt, muss einen Grund dafür haben, und deshalb steht man mit diesem Satz sofort unter Verdacht. Schweiß lief mir das Gesicht herunter. Es war heiß zwischen den Maschinen. Mein Hemd und die Anzughose klebten auf der Haut. Herr Walter sah mich jetzt interessiert, beinahe forschend an. »Und wie kommt der Dieter darauf?« fragte er. »Ich weiß es nicht«, sagte ich. »Ich weiß nur, dass ich nicht einen Tag länger mit Herrn Tiberius in einem Haus leben möchte.« »Er ist ein guter Mieter«, sagte Herr Walter. »Die Miete zahlt das Sozialamt. Da kann man sich drauf verlassen.« »Was sagt denn die Polizei?« fragte er dann. »Die ermittelt noch«, sagte ich. »Gut«, sagte er, »dann warten wir die Ermittlungen ab und dann reden wir nochmal. Einverstanden?« Das war nicht unfreundlich gesagt, aber es half mir kein Stück weiter. »Einverstanden«, sagte ich mutlos und wünschte mir, meine Frau hätte dieses Gespräch geführt. Sie kann entschiedener auftreten als ich. Wir hatten die Aufgaben falsch verteilt. Andererseits konnte sie schlecht ohne mich mit Herrn Tiberius in einem Haus sein. Ich fuhr ins Büro, arbeitete, ohne wahrzunehmen, was ich tat. In der Nacht lag ich wieder lange wach, lauschte in die Stille und fragte mich, ob Herr Tiberius jetzt ebenfalls wach in seinem Bett lag und an mich dachte, so wie ich an ihn. Wir waren höchstens 10, 15 Meter voneinander entfernt, zwei Männer unter ihrer Decke, Kopf auf dem Kissen, trotz des momentanen Eindrucks von Friedlichkeit auf eine grauenhafte Art miteinander verstrickt, verkettet. Der eine, Architekt, verheiratet mit einer schönen Frau, zwei Kinder, wohlhabend, bürgerlich. Der andere, ein ehemaliges Heimkind, arbeitslos, allein, Hartz-IV-Bezieher. Alle Vorteile lagen auf meiner Seite, aber ich hatte Angst, dass dies zu einem Nachteil werden könnte, dass sich Leute fänden, Sozialarbeiter, Journalisten, die daraus den beispielhaften Kampf eines Unterprivilegierten gegen einen Privilegierten machten, Souterrain gegen Hochparterre. Am Ende wäre es meine Schuld, die Schuld meiner Schicht, dass Herr Tiberius sich auflehnen musste. Ihm würde der Sieg gewünscht, mir die Niederlage, und deshalb würde ihm zum Sieg verholfen. Herzrasen.
Dirk Courbet, heute Gast in Reflexe, las aus seinem Roman Angst. Auf grauenhafte Art miteinander verstrickt liegen diese beiden Männer nebeneinander. Das wird so nach und nach entwickelt. Es ist wirklich der Einbruch des Undenkbaren in die neubürgerliche Idylle, die Sie hier schildern. Es geht ja dann auch weiter. Beim Sozialamt ist man genauso, ja, nicht besonders interessiert, Achselzucken, Schweigen. Und was immer er unternimmt oder wem er die Geschichte erzählt, er kommt nicht voran. Nicht? Es gibt offenbar keine Lösung. Und da reift dann die Idee, eben doch das Gewaltmonopol des Staates zu brechen. Und das ist ja doch ein sehr unheimlicher Gedanke, Dirk Courbet.
Ja, gerade wie Sie es jetzt nochmal so erzählen, da fällt mir wieder ein, dass ich mich damals eben auch manchmal fühlte wie Herr K. im Schloss, ja, dass ich irgendwie so von Station zu Station gehe und versuche, irgendwie eine Lösung zu finden. Und alle weisen mich ab oder sind gleichgültig, aber niemand hat eine Lösung für mich, für uns. Ich glaube, das Grundgefühl, das mich damals beherrscht hat, terrorisiert hat, war eben Hilflosigkeit. Und es war eine besondere Art von Hilflosigkeit, mit der ich eben nicht gerechnet hatte, weil es ja eigentlich so ist, wir haben ja alle ein Abkommen mit dem Staat. Wir sagen, wir sind friedlich, wir sind zivil und dafür löst du unsere Probleme, wenn andere gewalttätig sind, wenn sie uns bedrohen, wenn sie uns in Not bringen.
Das ist der Gesellschaftsvertrag und eine zivilisatorische Leistung, nicht eben, dass man genau. Nicht mehr also das Faustrecht braucht.
Ja, ein großer Fortschritt und ich bin ein großer, großer Anhänger dieses Abkommens, auch des Rechtsstaats, der Justiz. Da musste ich aber erleben, es gibt Lücken in diesem System und der Staat hat meines Erachtens das Abkommen eben zunächst nicht eingehalten und er konnte mir nicht helfen, obwohl wir wirklich das Gefühl hatten, schwer bedroht zu sein und auch unerträgliche Zumutungen auf uns nehmen mussten. Aber der Staat hilft uns nicht. Und was macht man dann, gerade als Mann? Das war für mich natürlich die Frage. Man kommt ja sofort in die klassische, vielleicht sogar archaische Rolle des Mannes. Man muss seine Familie schützen. Und bei jemandem, bei dem es nicht mit Worten geht, der auf Worte nicht reagiert, der sich abschließt von uns, der nicht zugänglich ist für mich, ja, dann ist die Frage, ja, mache ich es mit Gewalt? Und ich muss eben leider sagen, dass damals all diese Gedanken in meinem Kopf aufkamen und ich dann auch zeitweise sehr stark von Gewaltfantasien beherrscht war, wie Randolph Tiefenthaler in dem Roman eben auch.
Bevor wir noch weiter vom Roman reden, lösen Sie vielleicht doch für die Hörerinnen und Hörer auf, wie es dann im realen Leben doch zu einer Lösung kam. Sie haben ja Ihren Herrn Tiberius nicht erschossen.
Nein, das habe ich nicht, also nur im Kopf, aber zum Glück eben nicht in der Realität. Nein, am Ende hat uns nach acht Monaten Hölle hat uns der Rechtsstaat eben dann doch noch geholfen. Ich hatte damals Kontakt zu einer Kriminalpsychologin hier vom Landeskriminalamt in Berlin. Und die hat mir gesagt, von mir aus darf ich auf Herrn Tiberius nicht zugehen, weil er eben sich zu Schulden kommen lassen. Aber wenn er zu mir käme, dann könnte ich was machen. Unser Herr Tiberius hatte helle Phasen, dunkle Phasen. In den dunklen Phasen hat er diese schweren Anschuldigungen gegen uns erhoben, hat meistens Anschläge im Hausflur gemacht. Und da stand dann, was wir angeblich wieder mit unseren Kindern angestellt hatten. Und am nächsten Tag kam dann ein Anschlag, sozusagen in der hellen Phase, es stimmte alles nicht und es tät ihm wahnsinnig leid und er wüsste auch nicht, warum er diesen Anschlag gestern gemacht hat. Jedenfalls in einer dieser hellen Phasen hat er mich mal gefragt, ob ich ihm helfen könne. Und da habe ich ihm gesagt, ich kann Ihnen nicht helfen, ich schütze meine Familie, aber ich wüsste jemanden und habe ihm die Telefonnummer dieser Kriminalpsychologin gegeben und zwei Tage später war ich zufällig zu Hause, als er mit einem kleinen Köfferchen durch die Gartenpforte schritt und dann haben wir ihn nie wieder gesehen. Und wir hörten dann, dass er in so einer Einrichtung, so betreutes Wohnen untergebracht war, wo er aber auch nicht wegkam. Und dann ist er ein paar Jahre später an einem Herzinfarkt gestorben.
Also so viel zur Realität. Im Buch ist ja wirklich sehr beklemmend geschildert, wie Wirklichkeit und Fiktion wie durcheinander geraten. Also wie durch diesen Vorwurf, dass das beschreibt der Tiefenthaler oder Sie als Autor, wie die Realität verlustig geht. Das Schlimmste ist die Realität spielen. Also Sie spielen dann die glückliche Familie, wollen ja die Kinder auch nicht direkt mit all diesen Ängsten und Sorgen konfrontieren. Trotzdem kommt einem natürlich alles Mögliche in Sinn. Etwa auch die Sorge, eins unserer Kinder könne irgendwann auf den Gedanken kommen, es sei von meiner Frau oder von mir sexuell missbraucht worden. Also was die Fantasie anrichten kann, das illustriert dieses Buch auf großartige Weise, nicht? Neben dem Diskurs eben über Bürgerlichkeit und Zivilisation.
Ja, ich glaube, dass ich damals sozusagen und zweifach terrorisiert wurde. Das eine war eben Herr Tiberius mit seinen Briefen, mit seinen Aktionen. Das zweite waren meine eigenen Gedanken. So dass, wenn man sich in diesen Gedankenraum hineinbewegt, ja gezwungenermaßen, da ist eben alles möglich. Und ich muss sagen, das war wirklich das, es ist uns ja tatsächlich, und so geht es ja den Tiefenthalers auch, nichts im engeren Sinne Schlimmes passiert, Herr Tiberius.
Letztlich
hat niemanden angegriffen. Es ist niemand körperlich verletzt worden. Aber es waren halt unglaubliche Ängste da. Und in den Gedanken ist natürlich alles passiert. Also hat er meine Kinder entführt? Hat er meine Frau vergewaltigt? Ich habe mich gewehrt durch, was weiß ich, Schläge, durch Schießen. Und genauso die Realität mit den Kindern. Also ich meine, wir waren uns natürlich absolut sicher, dass wir unseren Kindern nie irgendetwas angetan haben, auf keinen Fall. Und trotzdem befragt man sich auf einmal, war wirklich immer alles korrekt? Und dann bis hin, und das ist ja auch für Tiefenthaler ganz fürchterlich, dass er sich mal fragen muss, ja, Moment, von mir weiß ich's, aber bei meiner Frau bin ich ja nicht immer dabei. So ist da was gewesen und so. Und obwohl man es eigentlich genau weiß, allein, dass dieser Gedanke mal auftaucht, ja, das ist irgendwie dieses Kopftheater. Das war wirklich auch Terror und das eigentlich Entsetzliche dieser Zeit.
Ja, es passt gerade zur Zeit der aktuelle Film Jagden von Thomas Winterberg, nicht, der ja eine solche Hexenjagd auf einen angeblichen Pädophilen inszeniert, wo es aus der Fantasie des Kindes erwachsen ist, beziehungsweise auch in den einseitigen Gesprächsmethoden dann seiner übereifrigen Betreuer. Also so weit von der Realität sind auch diese Fantasien gar nicht.
Ja, wobei ich sagen muss, dass eben, also bei uns war es ja so, uns ist ja auch da nichts passiert, sozusagen. Es haben uns immer alle geglaubt, aber es war sozusagen so eine Panik auch, eine Paranoia, sozusagen, dass dieser Vorwurf nicht bleibt und so, aber in Wahrheit ist tatsächlich nie irgendwas passiert, niemand hat ermittelt, allen war klar, der Tiberius ist einfach, der ist ein kranker Mann. Aber man kommt eben, ja, ich würde sagen, schon in einen paranoiden Zustand, in dem dann eben Gedanken möglich sind, von denen man lieber nichts gewusst hätte.
Nun weitet der Roman der Kurbjuweit ja das Thema aus, auch noch in eine Vergangenheitsgeschichte mit dem Vater, der ja dann als Täter eben hinsteht, und in die Gegenwart der Ehe der beiden. Und in der Vergangenheit wird das Titelthema Angst sehr stark akzentuiert. Also eben der Vater ist ein obsessiver Waffennarr, offenkundig aus Angst gespeist. Und der Erzähler, der ungefähr ihren Jahrgang hat, also rund 50 ist, der erinnert sich an die Angstmomente, als es ein Kind war, als noch der Kalte Krieg herrschte und man die schlimmsten Befürchtungen für die Zerstörung Europas hegen musste und so weiter. Inwiefern ist diese latente oder vergangene, jetzt durch die Geschichte zugedeckte Angst virulent? Wie haben Sie das auch in Gesprächen erfahren mit Generationsgenossen und Genossinnen?
Na, ich glaube, dass diese Angst vor dem Atomschlag, das ist die Grundangst meiner Generation. Und mir ist es immer noch sehr lebhaft in Erinnerung, der Pazifismus, der mich dann eben auch ereilt hat, die Friedensdemonstration in Bonn, auf denen ich war, und diese Angst eigentlich, ich meine, ich bin in Berlin aufgewachsen, ich war als Kind in Berlin, in dieser Frontstadt, in der in den 60er, 70er Jahren dieser Kalte Krieg so unheimlich präsent war und jeder Grenzübertritt, wenn wir in den Westen fuhren, unsere Familie besuchen, dann war das ja auch eine Form von Krieg, der gegen uns geführt wurde. Also mit einer wahnsinnigen Unfreundlichkeit und
Autofilzen und so, ja.
Ja, das war ja der Wahnsinn. Und das hat sich für mich als Kind sehr stark eingeprägt. Und diese Angst, dass diese Raketen kommen könnten und dass es den Krieg gibt. Und Dazu kam, ja, dass mein Vater war eben auch ein Waffennarr und hat immer geschossen und hat auch versucht, aus seinem Sohn, also aus mir, einen Schützen zu machen. Aber ich hatte immer eine wahnsinnige Angst vor diesem Knall. Und es waren für mich sehr unglückliche Stunden da am Schießplatz Wannsee hier in Berlin. Und irgendwann hat mein Vater mich dann aber auch gelassen, weil er gesehen hat, okay, der Junge will das nicht. Aber also, das kam für mich so zusammen, dass die Bedrohung von außen durch die Weltlage und dann so das Persönliche, das Waffen bei uns zu Hause eben einfach eine große Rolle gespielt haben.
Ja, also der vielleicht nachhaltigste Satz des ganzen Buchs lautet ja, für mich war zu Hause ein Ort, wo man erschossen werden konnte. Das bringt das auf den Punkt, dieses Gefühl. Nun, Dirk Kolbjuweit, ich habe es gesagt, es geht in dem Roman auch um die Ehe der beiden. Man denkt ja, so etwas schweißt einen zusammen, zugleich werden aber, so wie es erzählt wird, werden eben auch die Risse, die Haarrisse in dieser Beziehung, werden deutlich, weil Randolph Tiefenthaler, der Architekt, hat so ja eine Art Tick, nämlich abends nicht nach Hause zu gehen, sondern allein sich in ein Luxusrestaurant zu setzen. Was ist die Funktion dieser Ehegeschichte für das eigentliche Thema aus Ihrer Sicht?
Ja, da entfernt sich der Roman eben vom Leben, weil ich beim Nachdenken über die Geschichte, wie sie war, war es mir einfach als Roman nicht interessant genug zu sagen, da steht irgendwie gut gegen böse oder der einsame Mann gegen die idyllische Familie, gegen die gute Familie. Sondern ich wollte die Konstellation anders haben, dass es in der Familie, wie Sie sagen, schon Haarrisse gibt. Und ich wollte eigentlich einen Protagonisten haben, der sich selbst fragen muss, wer zerstört eigentlich wirklich meine Familie oder den Alltag unserer Familie? Ist es der Herr Tiberius oder ist es nicht längst schon passiert und zwar durch mich? Und das erschien mir als Konstellation einfach interessanter als jetzt platt. Da sozusagen gut gegen böse oder Einsamkeit gegen Idyll auszuspielen.
Ja, das gibt auch eine schöne zusätzliche Komplexität. Jetzt vielleicht noch zum Making-of gleichsam. Also Sie haben gesagt, es liegt etliche Jahre zurück. Wie war der Impuls, das jetzt noch niederschreiben zu müssen? Und wie sehr konnten Sie Ihre Erinnerung noch trauen? Das ist ja schon was anderes, als wenn wir... Der Romanautor hat alle Freiheit. Ich stelle mir vor, wenn man im Erzählen jetzt eben etwas von sich selber nicht bewältigt, aber doch nochmals verarbeitet ist, ist der Vorgang wahrscheinlich ein anderer. Wie war das?
Unmittelbar nachdem Tiberius da raus war und wir das Gefühl hatten, wir haben es hinter uns, hatte ich schon den Impuls, das muss ich aufschreiben, das ist ein Romanstoff, ein Erzählstoff. Und dann hat mir mein Verleger damals gesagt, mach es nicht. Es wird ein Emotionsbuch, ein Hassbuch, vielleicht ein Vergeltungsbuch und das solltest du nicht tun. Und da hatte er natürlich genau recht. Und wir haben vielleicht 2-3 Jahre gebraucht, bis sozusagen die Wunden verheilt waren, bis unser Sicherheitsgefühl, vor allem das meiner Frau, zurückgekehrt war. Und dann habe ich es irgendwie auch vergessen. Und vor 2-3 Jahren kam es dann so wieder, aber einfach als guter Stoff, sag ich mal. Und als Schriftsteller ist man ja immer auf der Suche nach schönen, guten Erzählstoffen. Und da hatte ich einen, dachte ich, im eigenen Leben. Und dann habe ich diesen Roman entwickelt, aber nicht als Therapie jetzt, dass ich dachte, ich muss das irgendwie verarbeiten oder ich muss es mal aufschreiben, damit ich es endlich loswerden kann. Das war es nicht. Ich bin da also relativ kühl dran gegangen, habe dann aber nochmal natürlich die Tagebücher von damals gelesen, habe viel mit meiner Frau darüber gesprochen. Und da brach dann schon auch manches auf, so dass ich sagen würde, dass das Schreiben letzten Endes die Therapie war für die Wunden, die das Schreiben aufgebrochen hat. Und was das Erinnern angeht, ja, ich war oft überrascht, als ich meine Tagebücher gelesen habe, aber überrascht vor allem nicht von der Dimension des Terrors, weil die war mir ja natürlich sehr bewusst noch. Überrascht war ich von der Normalität, so dass es eben immer wieder ganze Tage gab, also ganze 3-4 Tage hintereinander, wo das gar keine Rolle spielte in meinem Tagebuch, sondern wo ich den Alltag mit den Kindern, mit meiner Frau, unsere Ausflüge in den Spreewald beschrieben habe, so, und war dann so ein bisschen überrascht, dass es also in der Erinnerung verdichtet sich eine solche Zeit wirklich auf das Schlimme.
Auf die negative Emotion, ja.
Genau, auf die negative Emotion. Aber das war dann eben nicht unser ganzes Leben. Und das fand ich dann wiederum auch beruhigend, dass es nicht irgendwie 8 Monate in unserem Leben gibt, in unseren Biografien, auch für die Kinder, die einfach nur unter einer schwarzen Wolke standen und der Terror das Hauptthema unseres Lebens war, sondern dass es daneben auch einen ganz schönen Alltag gab, einen normalen Alltag, wie ihn eben eine junge Familie eben auch erlebt. Und das war wirklich ein schöner Alltag auch.
Und auch das Vertrauen in den Staat ist nicht gänzlich zerbrochen.
Nein, das nicht. Nein, also diese Selbstjustiz, zu der es in diesem Roman kommt, die lehne ich komplett ab. Und das geht nicht, dann bricht alles auseinander. Und diejenigen, die am ehesten dabei verlieren, sind Sie und ich. Wenn ich mal unterstellen darf, dass Sie nicht auch ein Schläger sind und ein Schütze. Wobei ich gehört habe, Schweizer lernen ja fast alle schießen.
Müssen das, wenigstens kurzzeitig, ja.
Genau, ja. Nein, also und am Ende hat uns der Rechtsstaat ja geholfen über diese Kriminalpsychologin. Und dass jetzt Stalking natürlich ein schwieriger Bereich ist, das sehe ich auch ein, weil ich meine, je härter die Gesetze sind, desto geringer ist auch die Freiheit. Und bei Stalking jetzt zu unterscheiden, was ist Liebeskummer, der tatsächlich auch mal vorkommen kann und vielleicht auch mal ein Jahr dauert oder auch länger und man irgendwie möchte, dass der Partner zurückkehrt. Und dann echtes Stalking, was bedrohlich wird bis hin zum Mord. Das ist halt wirklich schwer zu unterscheiden. Und ich bin letzten Endes immer ganz froh, wenn die Gesetze auch Lücken haben, wenn die Gesetze irgendwie liberal bleiben, damit unser Leben eben auch frei bleibt. Musst aber in dem Fall eben auch erleben, dass das einen Preis eben dann auch fordert und manchmal Leute eben in einen bösen Strudel reingerissen werden und in dem Fall dann eben auch wir.
Und das können die Leserinnen und Leser jetzt sehr hautnah, sehr direkt und eben mit vielen Fragen an einen selbst nachverfolgen in Ihrem Buch Angst, der Kurpiweit. Vielen Dank für diese Auskünfte. Angst ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und das war Reflexe zu diesem ja eindringlichen, nachdenklichen und zugleich süffig spannend geschriebenen Buch. Auch morgen geht es in Reflexe um eine wahre und schier kriminalistische Geschichte in Buchform. In Hubert Wolfs Die Nonnen von Sant'Ambrogio geht es um einen Kirchenskandal im 19. Jahrhundert. Ein Steinwurf vom Vatikan entfernt, im Kloster Sant'Ambrogio schlafen Nonnen mit Männern und mit Novizinnen, verehren von der Kirche geächtigte Heilige und unternehmen Mordversuche. Mehr zu den falschen Heiligen und echter Lust hinter Klostermauern im Gespräch von Felix Schneider mit dem Autor morgen an dieser Stelle. Mein Name Hans-Ulrich Probst.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.